Ja, ihr Lieben, es ist ziemlich komisch für mich, hier wieder vorne zu stehen. Ich muss noch ein bisschen Anlauf nehmen. Das wird dann hoffentlich nicht auf meine Redezeit angerechnet. Als Angela mich fragte, ob ich noch mal predigen möchte, habe ich mich gefragt, ob ich überhaupt noch was zu sagen habe. Das letzte Mal habe ich hier im Oktober 2019 gestanden. Da war die Welt noch eine ziemlich andere, in vielerlei Hinsicht, für uns alle, aber auch für mich selbst. Zuversicht war da mein Thema, dass die Dinge am Ende werden, im besten Fall gut, und dass sie einen Sinn ergeben und dass Gottes Anwesenheit ausreicht. Naja, und dann passierte eben das Leben und auch der Tod. Und die Aufräumarbeiten, die dauern halt an. Es ist wie auf der Baustelle. Es dauert immer viel länger, als man meint. Und teurer wird es auch. Und dann eben dieser Gedanke, hält denn das, was ich bisher so gedacht, gesagt, geglaubt habe, dem Erlebten stand? Zuversicht kann ja auch ganz schön brüchig werden. Und neue Fragen stellen sich, oder alte, die müssen neu beantwortet werden. Was bedeutet Hoffnung, Heilung, wenn die Lage aussichtslos ist? Oder Freiheit, der von mir so hoch geschätzte freie Wille, wenn nicht viel passieren muss und du bist ein ganz anderer Mensch? Oder Heimat, wenn man irgendwann sein eigenes Bett nicht mehr findet? Aber ich habe mich hier hingestellt, das heißt, ich will es versuchen. Ich wollte über Hoffnung nachdenken und Heilung, also vorne anfangen sozusagen. Habe einen passenden Text gefunden, das könnte was werden. Klappt nicht so ganz, ihr werdet es merken. Und dann vor 3 Wochen hier im Gottesdienst, Angela führt in ihre Predigt ein und liest ihren Predigttext vor. Genau der, den ich mir auch ausgesucht habe. Das erste Mal, dass ich während einer Predigt geschwitzt habe. Aber ich bin letztlich an einem ganz anderen Satz hängen geblieben und auch ganz anders abgebogen. Und abschweifen tue ich sowieso. Also deswegen heute noch einmal und doch ganz anders eine Heilungsgeschichte im Johannesevangelium. Aussichtslos, hoffnungslos und 38 Jahre Einsamkeit. Johannes 5, die Verse 1 bis 9 lese ich. Danach war ein jüdisches Fest und Jesus stieg hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es beim Schaftor ein Wasserbassin, auf Hebräisch Bethesda genannt, mit 5 Säulenhallen. In denen lag eine Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten. Dort gab es einen Menschen, der 38 Jahre krank war. Als Jesus den da liegen sah und erfuhr, dass er schon lange Zeit so verbrachte, sagte er ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser aufgerührt wird, in den Teich brächte. Während ich komme, steigt ein anderer vor mir herab. Jesus sagte ihm: Steh auf, heb deine Matte auf und geh. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Matte auf und ging. Ich habe keinen Menschen. An diesem Satz bin ich einfach hängen geblieben. Dieser Ausdruck von Resignation, Verzweiflung, Einsamkeit, Isolation, einem ungelebten Leben. Mit Sicherheit kennen viele das Gefühl. Millionen Menschen sind allein, auch einsam. Wo ist der Unterschied? Ist übrigens das Thema des neuen Gemeindebriefes. Manche Dinge fügen sich interessanterweise. Oft wird Einsamkeit als ein Phänomen angesehen, das hauptsächlich ältere Menschen betrifft. Doch auch unter jüngeren Menschen hat die Einsamkeit stark zugenommen. Wir sind zwar ständig miteinander vernetzt, die Sehnsucht aber nach echter Freundschaft und Gemeinschaft kann darüber oft nicht ausreichend gestillt werden. Trotz so vieler Kontakte wie noch nie zerfasern Bezugssysteme und können uns am Ende vereinsamen lassen. Einsamkeit, das wird wissenschaftlich definiert als eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlichen sozialen Beziehungen. Wenn ich allein bin, dann bin ich gerade nicht mit anderen zusammen. Das kann ja auch sehr schön sein. Stille, Freiheit. Manche entscheiden sich sehr bewusst und auch für längere Zeit für das Alleine-Leben. Einsamkeit aber, das ist dieses Gefühl, dass man leidet, wenn man alleine ist. Einem einsamen Menschen fehlen soziale Beziehungen, soziale Kontakte, aber auch insbesondere die qualitativ hochwertigen Kontakte, also enge, intime Beziehungen zu anderen Menschen. Das kann ein Partner sein, das kann eine enge Freundin sein. Das ist häufig ein Grund für Einsamkeit, dass Menschen so eine ganz enge Bezugsperson fehlt. Und darüber hinaus aber auch Freunde, Kontakte zu anderen Menschen, vielleicht auch einfach Begegnungen im Alltag. Und wenn die fehlen, dann reagieren wir eben mit diesem Gefühl Einsamkeit. Warum Menschen unter Einsamkeit leiden? Man vermutet einen evolutionsbiologischen Sinn, ähnlich dem des Hungergefühls. Zeigt Hunger dem Menschen an, dass er essen muss, um zu überleben, gibt das Gefühl der Einsamkeit das Signal, Kontakte zu suchen, sich einer Gruppe anzuschließen. Denn in der Gruppe überlebt man besser als allein. Ja, es ist ein Gefühl, ein subjektives Empfinden, für viele durchaus schmerzhaft. Aber das ist gut so. Es ist kein Fehler von uns Menschen, sondern es ist gut, dass wir empfinden können, weil wir nur dadurch auch motiviert sind, wieder andere Menschen aufzusuchen, um eben dieses Gefühl, was uns so stört, zu bekämpfen. Am Anfang seines Lebens braucht ein Mensch viele Kontakte. Doch mit der Zeit wird das weniger. Dann aber müssen es bessere sein, qualitativ hochwertige Kontakte. Die Qualität der sozialen Beziehungen ist langfristig wichtiger als ihre Quantität. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Schon auf den ersten Seiten der Bibel erzählt sie davon, dass wir Menschen Beziehungswesen sind. Erst als Gott Adam in Eva ein Gegenüber gegeben hat, kann das Leben gelingen. Ohne Resonanz kann kein Mensch auf Dauer existieren. So formuliert es der Prediger Salomo. Das finde ich einfach schön, denn er zitiert das Leben. So ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen hin, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei, die können widerstehen. Gut sind die dran, die in Gemeinschaft sind. Und nun der Gelähmte hier in dieser unserer Geschichte. Ich habe keinen Menschen. Für ihn ist dieser Satz bittere Realität. Da liegt er am Teich Bethesda, ein Kranker unter vielen anderen Kranken. Er hofft auf das Wunder der Heilung, immer noch nach 38 Jahren. Oder hofft er schon längst nicht mehr? Er muss doch nur das gelegentlich im Becken auffallende Wasser erreichen, um geheilt zu werden. Allerdings muss er es als Erster schaffen, ins Wasser zu kommen. Nur der Erste, der hineinkommt, der wird gesund. Doch da ist keiner, der den Gelähmten unterstützt und ihn ins Wasser trägt. Ich habe keinen Menschen. Dieser Satz fasst seine Lage zusammen. Seine Krankheit und die soziale Isolation haben ihn einsam gemacht. Während die Gesellschaft der Gesunden und der Leistungsstarken an ihm vorüber zum Fest nach Jerusalem eilt, bleiben die Kranken und Schwachen liegen. Feste haben für sie keine Bedeutung mehr. Noch dazu, am Teich Bethesda ist jeder des anderen Konkurrent. Wenn das Wasser endlich einmal wieder aufwallt, beginnt der Kampf um die letzte Chance. Ein Wettbewerb, der zusätzlich einsam macht. Es gibt immer noch jemanden, der noch schwächer ist. Womöglich grübelt der Gelähmte schon lange über verpasste Gelegenheiten. Keine Begegnung, keine Unterstützung, keine Veränderung. Dieser Mensch ist ein Einsamer in der Masse. Ein in vielfacher Hinsicht erstarrtes Leben. 38 Jahre geht das nun schon so. Stets begleitet von der Sehnsucht, doch endlich wieder das Wasser zu erreichen. Lebensspendendes Wasser. Warten und hoffen auf die Menschlichkeit eines Menschen. Vergeblich. Dann kommt Jesus vorbei, auf dem Weg zum Fest in Jerusalem. Wie oft wird Jesus bedrängt von den Menschen, wenn sie etwas von ihm wollen? Der blinde Bartimäus ruft so laut er kann: Herr, erbarme dich meiner. 10 Aussätzige sehen Jesus und schreien um Heilung. Eine Frau schleicht sich von hinten an, um Jesu Gewand zu berühren. Und wenn man doch noch ein paar Freunde hat, wird kurzerhand das Dach abgedeckt und man lässt sich zu Jesus hinab abseilen. So ist es vielleicht auch hier auf dem Weg zum Fest nach Jerusalem. Alle wollen etwas von Jesus. Und der lahme Mann hat niemanden. Und offensichtlich hat er auch nicht mehr die Kraft zu rufen oder sich wenigstens irgendwie bemerkbar zu machen. Er wird ja sowieso von den anderen übertönt. Warten und hoffen. Oder die Hoffnung verloren. Lautlos, sprachlos. Aber Jesus nimmt ihn wahr, wie er so daliegt, und interessiert sich für sein Schicksal. Welch schönes Bild, welch wohltuende und beruhigende Erkenntnis. Jesus nimmt den Menschen wahr, in all dem Trubel, auch wenn er sich nicht mehr bemerkbar machen kann, wenn er sich schon selber nicht mehr wahrnimmt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Genau das passiert hier. Jesus bemerkt diesen Mann, geht auf ihn zu und spricht ihn an, weil er sich selbst nicht mehr bemerkbar machen kann. Und Jesus gibt damit als erstes dem Mann seine Würde zurück. Du bist mir nicht egal, ich sehe dich und höre dich, auch wenn es kein anderer tut. Ich nehme dich wahr. Und dann diese Frage: Willst du gesund werden? Welche Frage, was denn sonst, sollte man meinen. Aber Jesus sucht nach dem, was der Mensch braucht, wirklich braucht. Und er will es von ihm hören. Er hat nicht sofort das Maßnahmenpaket und den Hilfeplan zur Hand, bevor der andere zu Wort gekommen ist. Er sagt nicht: Ich mach dich gesund und dann wird schon wieder alles. Sondern er stellt eine Frage, mit der er sein Gegenüber ernst nimmt. Er nimmt dem Menschen seine Sprachlosigkeit. Der erste Schritt vielleicht zu neuer Hoffnung. Und Jesus hört zu. Manchmal braucht es jemanden, der zuhört, dem man unaussprechliche Dinge sagen kann. Ganz frei und offen, ohne Angst, beurteilt zu werden. Manchmal braucht es einfach jemanden, der aushält, wenn man sagt, dass sich das Leben falsch anfühlt. Der dann nickt und einem die Zeit lässt, nach dem Anfang des nächsten Satzes zu suchen. Manchmal braucht es jemanden, der einem bekannte Worte nochmal ganz neu sagt: Du machst das richtig gut. Damit man es auch glauben kann. Manchmal braucht man das Gespräch, in dem nur die eigene Sicht der Dinge zählt und alle anderen Stimmen schweigen. Manchmal braucht es sie, die Menschen, die ein Ansehen wie Gott. Offen für das, von dem man nicht mal selber wusste, dass es einem auf der Seele brennt. Manchmal braucht es sie, die Menschen, die verständnisvoll sind für das, was man selber kaum versteht. Und sanft sind für das, wofür man sich selbst nicht mag. Geduldig, bis der ganz eigene Weg sich zeigt. Manchmal braucht es jemanden, der von außen kommt, für eine Stippvisite das Leben streift, damit man sich und Gott ganz tief auf die Schliche kommen kann. Manchmal braucht es keine Selbstfürsorge oder Schokolade, kein Achtsamkeitstraining, sondern einfach nur jemanden, der einem den Spiegel vorhält. Und zwar ohne Filter, aber dafür in einem schönen, warmen Licht. Manchmal braucht es einfach eine Seelsorgerin, die so gut zuhört, dass man sich selbst neu begegnet. Manchmal braucht es einen Seelsorger, der den Blick weitet und die Augen nach oben richtet. Denn von dort kommt Hilfe. Und dann merkt man plötzlich, man ist Gott begegnet. Ganz anders, als man es sich vorgestellt hatte. Vielleicht, weil man die Vorstellung davon schon vergessen hatte. So hört Jesus zu. Der Gelähmte soll selbst über sein Leben entscheiden. Was möchtest du von ganzem Herzen? Willst du gesund werden? Jesus fragt nach dem Lebenswillen des Gelähmten. Er fordert sein Wollen und sein Mitwirken heraus. Das ist Seelsorge und Sorge für den Leib in einem. Jesus traut dem Gelähmten etwas zu. Nein, er traut ihm alles zu. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Auf mein Wort hin bekommst du die Kraft, die du dazu brauchst. Vertrau mir, steh auf und geh. Und dieser Mann glaubt und steht auf. Er wagt Vertrauen, raus aus seiner Lähmung, raus aus dem, was ihn körperlich und seelisch gefangen hält. Und in all dem, raus aus seiner Einsamkeit. Das ist der Anfang seines neuen Lebens, wo Vertrauen Veränderungen bewirkt und die Dinge sich fügen, entgegen allen gemachten Erfahrungen und vermeintlicher Erkenntnis. Der Gelähmte hat es gewagt und geschafft, sich wieder auf die eigenen Füße zu stellen. Denn aufstehen muss er selbst. Und so endet die Geschichte. Er geht in ein neues Leben. Und nicht nur dadurch, dass er wieder laufen kann. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jesus zeigt es uns. Aber Gott braucht auch meine Augen, da wo ich jemanden in Not sehe. Ein Freund, eine Freundin haben, eine helfende Hand, eine, die gut zuhört und nachfragt, wenn die Sorgen groß sind und so gar nichts mehr rund läuft. Das kann so wichtig sein. Wer weiß, welche Erfahrungen der Gelähmte am Teich von Bethesda gemacht hat. Ihn anzusprechen, hat sich bestimmt lange niemand mehr getraut. Und irgendetwas selbst zu tun, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, das hat er wohl schon lange aufgegeben. Ich wünsche mir heute eine Umgebung, eine Gesellschaft, in der sich keiner mehr schämen muss, über Einsamkeit zu sprechen. Aber auch das gilt eben. Die meisten haben nicht niemanden, wenn sie genau hinsehen. Da ist noch jemand. Er war vielleicht schon immer da. Und den gilt es erst einmal wieder zu entdecken. Nicht zurückbleiben und klagen, sondern aufstehen. Es ist möglich. Und die Nicht-Einsamen? Das Ende der Einsamkeit des Gelähmten beginnt damit, dass Jesus ihn sieht, ihn anspricht und sich von seiner Not anrühren lässt. Wie geht es dir? Auf dieser Frage, ist sie ernst gemeint, liegt eine Verheißung. Das Wunder der Kommunikation. Bethesda heißt der Ort, wo das Wunder geschieht. Auf Deutsch Haus der Barmherzigkeit. Der Ort großer Not wird zu einem Ort von Hilfe und Heil werden. Es klappt, wenn ich mich auf dem Weg zu welchem Fest auch immer unterbrechen lasse und mich umblicke und stehen bleibe. Caring Community nennt es die Gesellschaft. Eine Gemeinschaft, in der Menschen füreinander sorgen und achtsam miteinander umgehen. Der Gläubige nennt es wohl Gemeinde. Diese Bereitschaft gilt es bei uns zu erhalten, vielleicht auch wieder neu zu entdecken, den Blick zu heben, um über den Rand der Welt zu blicken, in der ich mich so gut eingerichtet habe. Sich selbst nicht abfinden, Vertrauen haben und etwas verändern. Was kann daraus nicht alles werden? Ein ganz anderes Fest des Lebens, ein Fenster zum Reich Gottes. Den Schluss meiner Gedanken habe ich als Gebet formuliert. Du siehst mich, Gott, wenn es mir gut geht, wenn ich die Tage genießen will und mein Glück auskosten mag. Vor dir darf ich mein Leben feiern. Du siehst mich, du nimmst mich wahr. Gott, auch wenn mir der Wind des Lebens kalt ins Gesicht weht. Du siehst mich, wenn ich mich verstecken oder drücken will vor den Herausforderungen des Lebens. Es wäre wunderbar, wenn ich dann einen Ausweg erkennen darf. Du bist ein Gott, der mich sieht. Bedingungen werden nicht gestellt. Du siehst mich. Kein Wenn und kein Aber. Du siehst mich, auch wenn ich sonst keinen Menschen sehe oder meine, dass mich niemand wahrnimmt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Damit kann ich auch etwas riskieren. Du bist ein Gott, der mich sieht. Welch grandiose Vorstellung. Du erweist uns Menschenkindern den Respekt des klaren Blicks, den Respekt, uns wahrzunehmen, so gottverlassen wir uns auch vorkommen mögen. Du siehst uns und du liebst uns, so rätselhaft dies uns auch erscheinen mag. Du bist da, Gott, und du siehst uns. Wir sind dir nicht egal. Und du hörst uns. Und du greifst ein. Und in diesem Sinne habe ich ja vielleicht doch auch etwas über Hoffnung geredet. Amen.